Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai, mit mir Banks, mit Micha.
Moin.
Und Matze.
Servus.
Ja, bei uns steckt irgendwie gerade so ein bisschen schon die Frühjahrsmüdigkeit.
Frühjahr? Oh ja, stimmt. Ich habe gestern einen Baum eingepflanzt. Es ist soweit.
Ich habe auch schon die ersten Blümchen bei uns im Garten entdeckt.
Aha, Baum gepflanzt. Wann kommt das Kind?
Ach stimmt, da gibt es ja dieses komische Ding, dass man dann Baum pflanzt, ne?
Das kann noch eine Weile dauern.
Dann lässt sich Matze noch Zeit.
Ich habe eine Heckenkirsche eingebaut. Die sieht ganz lustig aus. Die Früchte sehen aus wie ausgedrückte Zigarrenstummeln, etwas dicker.
Okay, das hört sich wirklich etwas schräg an. Naja, schade, wir haben ja keine Kirschblüten. Die fangen ja demnächst an in Japan zu blühen, wenn ich richtig informiert bin, ne?
Was sabbelst du da eigentlich gerade? Natürlich haben wir Kirschblüten. Meine ganze Straße ist voll davon.
Oh, ich dachte, so in freier Wildbahn sieht man die eher selten. Na gut, das wusste ich jetzt nicht, dass es bei dir um die Ecke welche gibt.
Du hörst den Podcast, du kannst dich auch nicht dran erinnern, was wir letztes Jahr gesagt haben. Nein, in Bonn, Düsseldorf, Köln haben überall Straßen, wo Kirschblüten gepflanzt worden sind. Die blühen dann auch wieder. Das sieht total lustig aus. Die Anwohner sind ein bisschen sauer, weil sie den ganzen Mist wieder wegfegen müssen.
Ja, das ist Gott sei Dank nicht so schlimm. Ich meine, es gibt Blüten von irgendwelchen Bäumen, die kleben auf deinem Auto.
Da auch.
Das kriegst du nicht ab, außer du nimmst einen Hochdruckreiniger.
Ich mache dieses Jahr mal ein Foto. Es sieht sehr lustig aus, aber es ist wirklich schön, muss ich sagen. Vor allem, weil es auch noch eine Seitenstraße ist, ist tatsächlich doch schön mit anzusehen. Und Bonn hat ja sogar, wenn ich mich gerade nicht irre, immer so dieses, hey, da müssen wir unbedingt hin, das müssen wir mal gucken, das scheint da wirklich ganz toll zu sein. Ich war da allerdings selbst noch nicht. Mir reichen die paar Bäumchen hier.
Jo, Frühling, meine Fresse.
Ja, jetzt lass uns erstmal Karneval vorbeibringen. Das reicht schon erstmal. Im Frühling denke ich noch gar nicht.
Ich meine, wenn der Podcast rauskommt, ist Karneval schon vorüber, oder?
Nein.
Noch nicht?
Nee. Bei mir ist nach Aschermittwoch am nächsten Tag der ganz große Umzug hier, der direkt an meinem Küchenfenster vorbeigeht, Stunden dauert und saulaut ist. Yay. Und nein, ich rede jetzt nicht von dem Rosenmontagsumzug. Ich habe einen eigenen. Also in Köln gibt es ja Viertelzüge und ja, meiner findet dieses Mal am Donnerstag statt.
Micha hat seinen eigenen privaten Umzug.
Ja, so privat würde ich den jetzt nicht unbedingt sehen, weil der ist einfach auf der gesamten Hauptstraße. Jo. Und der ist halt auch mein Küchenfenster. Ich meine, das ist praktisch, ich brauche nur Küchenfenster aufmachen, da sind immer irgendwelche Leute, die schmeißen ihre Süßigkeiten rein. Das ist immer sehr lustig, wenn ich gerade Eier fliegen, wie im letzten Jahr.
Naja. Eier?
Ja, irgendjemand war so
frei. Ist das nicht mehr so ein Halloween-Ding?
Ich lebe in Köln, hier ist immer Halloween.
Michas persönlicher Albtraum, Karneval.
Nein, mein persönlicher Albtraum ist Bayern. Das halten wir mal fest. Aus Bayern kommt selten was Gutes.
Oh, ich mein, da kommen aber lecker Brezeln.
Da kommt auch Söder her.
Ja, man, weißt also, du, schon, jeder hat ja irgendwie ein schwarzes Schaf, oder? Ich meine, Japan kommen auch viele tolle Dinge her, aber dann haben wir auch da so gewisse Politiker, die wir am liebsten eigentlich mal doll schütteln wollen.
Ich muss mal eben kurz nachrechnen. 1, 2, 3, 4. Okay, ein paar Politiker und ein paar Privatpersonen. Einigen uns einfach darauf. Das sind dann die schwarzen Schafe. Der Rest ist ganz nett. Und Weißwurst, das ist auch nicht gut. Das kann gar nicht gut sein. Also tut mir leid.
Oh.
Nein, natürlich nicht. Keine Sorge, Bayern ist nicht schlimm. Bayern ist eigentlich wirklich schön. Aber bei den Politikern, da habt ihr wirklich ein bisschen Mist gebaut, liebe Freunde da drüben, ne? Oder Foodblogger. Ich weiß gar nicht mehr, ob er noch Politiker ist. Da bin ich mir bei so da nicht ganz so sicher. So, fangen wir mal mit Japan an und kommen wir gleich mal zu den Clownen. Okay, das ist in dem Fall Trump, aber naja, egal. In der letzten, Anfang Februar war das, ne? Genau. Hat sich ja der japanische Premierminister mit Donald Trump zusammengesetzt. Und wir wissen ja, Trump ist ja bekanntlich ein bisschen schwierig. Um das mal vorsichtig auszudrücken. Und Japan hat sich dazu entschieden, wir fahren jetzt mal eine beruhigende Schiene, damit er nicht böse auf uns wird. Und wenn wir uns wegducken, dann klappt das schon. Hat aber nicht ganz so geklappt anscheinend, denn während des Gipfeltreffens hat der liebe japanische Premierminister nämlich zugesagt, wir haben daran Interesse, Militärflugzeuge des Typs C-17 zu kaufen, in der Hoffnung, dass Trump dann so gebauchpinselt ist, dass er eben nicht anfängt, über die höheren Verteidigungsausgaben zu reden, die er ja momentan eigentlich von jedem fordert.
Ach, also frei nach dem Motto, wir sind ja Freunde und du gibst mir dein Spielzeug und dafür bist du dann nicht mehr böse auf uns.
Ja, wohlgemerkt gebrauchtes Spielzeug, denn die C-17 werden gar nicht mehr hergestellt. Boeing hat die die Fertigung vor Jahren schon eingestellt.
Oh, tatsächlich. Na gut, ich kenne mich nicht so aus mit Kampfjets und so.
Ah, das ist einer von diesen großen Transportdingern.
Ja, genau. Das ist dieses ikonische Transportflugzeug, was man immer so in Filmen sieht.
Ja, also.
Ah, also diese großen Riesenteile, wo ein halbes Haus reinpasst.
Ja, bei Flugzeugen ist das kein Problem. Da kannst du auch welche noch aus den 70ern nehmen, solange sie gut gewartet sind. Ne? Ja. Und das ist also kein Problem für Japan, die zu kaufen. Die Frage ist nur, braucht es Japan oder kannst es gebrauchen? Oder ist es wirklich nur so Beschwichtigungsstrategie?
Nee, also der japanische Premierminister ist ein Fan von den Dingern und würde die gerne anschaffen. Man vergisst nur, dass die verdammt teuer sind. Aber ich meine, hey, Banks hat ja recht, da passt ein halbes Haus rein oder vier Vin Diesel, je nachdem, was man so nimmt. Nein, aber er meint halt, als Truppentransporter sind die super und die sind wohl besser als die, Gott, welche Nummer haben denn die Dinger jetzt? Ich glaube C2, wenn ich mich nicht irre, der heißen die, die in Japan zusammengeschraubt werden. Weil die halt eine größere Transportkapazität haben. Ob Japan die wirklich braucht, naja, das ist jetzt fraglich. Ich sag mal, ich glaube auch nicht, dass er den Kauf durchgedrückt kriegen würde. Jedenfalls nicht mit seiner aktuellen Regierung. Und es ist auch nicht jeder so begeistert davon, sich die Dinge anzuschaffen, weil die C2 sind völlig in Ordnung. Da muss man halt ein Flugzeug mehr starten, oh mein Gott.
Ja, es ist ja nicht so, als ob die japanische Selbstverteidigungsstreitkräfte die ganze Zeit durch die Welt touren.
Mhm. Genau das ist nämlich der Punkt. Bei Schiffen könnte ich es verstehen, die kannst du gut gebrauchen.
Ja, das habe ich mich halt auch gefragt, für was wollen sie die eigentlich haben? Also ich meine, so dringend sind die jetzt wahrscheinlich nicht notwendig, oder?
Nee, gar nicht.
Außenpolitisch macht es halt Sinn, ne? Im Sinn von wegen, ja, wir kommen deiner Forderung nach und du verdienst noch was da dran.
Ja,
was
aber ich davon, bin ganz ehrlich, wir wissen, also ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon sagte, ich bin da mittlerweile der Meinung, nein, eigentlich sollte man aufhören, Trump den Bauch zu pinseln. Weil er macht doch sowieso, was er will. Warum muss man dem Kerl jetzt auch noch in den Popo kriechen? Der Typ ist unmöglich. Nee, einfach mal klare Kante zeigen. Hier, du kannst nicht alles machen, auch wenn du Präsident der USA bist. Basta. Ja, kommt da mit Zöllen an. Die Zölle tun allerdings ehrlich gesagt auch eher auch seinen Party-People da, wollte ich gerade sagen, seiner Bevölkerung extrem weh. Die werden sich das auch nicht ewig angucken. Also, ich finde, der Weg, den Japan geht, ist falsch. Weil dieses, wir ducken uns weg und sie spielen so die kleine Maus. Na, ich meine, tut mir leid, aber nee. Ist eine ganz schlechte
Idee. Bisher ist es ja nur Gerede. Also wir wissen ja noch gar nicht, wie weit sie das wirklich umsetzen. Und du hast ja auch gerade gesagt, dass es eher unwahrscheinlich, dass die restliche Regierung dazu stimmt. Weil im Gegensatz zu Trump darf ja der Premierminister nicht walten und schalten, wie er will. Ne?
Ja, Gott sei Dank. Aber es ist halt trotzdem bezeichnend, welche Art oder mit es ist natürlich bezeichnend, wie er mit Trump umgeht. Das war ja schon beim Treffen so, da hat er ja auch eher rumgeschleimt wie nichts Böses. Wie gesagt, ich halte nichts davon. Ich finde, das ist der total falsche Weg. Auch für Japan wohlgemerkt. Aber gut, ich bin ja nur stiller Beobachter, in Anführungszeichen.
Ja, kann gut sein, dass es bei den Japanern überhaupt nicht so wirkt, weil besonders im Geschäftsbereich von Japan redet man ja sehr gern immer um den heißen Brei herum und drückt sich nicht deutlich genau aus. Und das kann genauso als Herumgerede interpretiert werden. Na, dass er einfach nur, ja, solange Kurven fährt, Slalom ausweicht, bis Trump irgendwie an was anderem Interesse hat.
Ja. Momentan ist er ja gerade an der Ukraine dran, ne?
Na, jetzt hat er ja die EU, jetzt hat er gesagt, dass wir ja auch 25% Tarif bekommen, weil wir ja so böse sind und man uns irgendwie nur erfunden hat, um ihn zu ärgern.
Ja, genau, vor allem um ihn zu ärgern.
Ja, natürlich, alles dreht sich doch um ihn.
Wobei ich mich gerade ein bisschen totlachen musste, da kam jetzt heute die Meldung rein, Elon Musk hat mit seiner Dodge-Gedöns da erstmal fröhlich die größten Erfolge gelöscht, weil sie sich total verrechnet haben. Und die Sache mit dem Fluglotsen finde ich auch gerade sehr lustig. Man schmeißt das Fluglotsen raus, merkt, ups, funktioniert nicht und jetzt sollen sie wieder eingestellt werden. Also ernsthaft, was läuft denn da schief?
Ja, du, das war doch oft mit den ganzen anderen, wie heißt nochmal, Beamten, die sie rausgeworfen haben, den ganzen Regierungsarbeitern. und dann sofort wieder anstellen wollten, weil sie gemerkt haben, oh, wir können das gar nicht ersetzen.
Da war das nicht irgendwie, dass sie die Leute, die ganzen Nuklearcodes hatten und für nukleare Sicherheit sind, gefeuert haben und dann konnten sie die nicht mehr einstellen, weil sie aus Versehen alle Daten gelöscht haben und die nicht mehr erreichen konnten. Fand ich göttlich.
Ja,
ganz ehrlich, also.
Es ist saugefährlich, was da läuft. Und die Bevölkerung merkt es ja schon, weil die Preise klettern halt jetzt schon auch ordentlich nach oben. Also Eier sind zum Beispiel gerade übrigens in den USA wahnsinnig teuer.
Auf jeden Fall merke ich, dass es nicht gesund ist für unseren Podcast. Das lenkt nämlich ab von Japan.
Hast recht. Lassen wir das mal lieber mit der USA, stimmt. Ist aber auch echt ein verzwicktes Thema. Aber wir haben trotzdem noch ein Thema, was mit der USA zu tun hat. Denn Japan digitales Handelsdefizit erreichte 2024 einen Rekordhoch. Und zwar ist das auf 6,46 Billionen Yen, also rund 41,2 Milliarden Euro gestiegen. Und das ist echt ordentlich. Das liegt vor allen Dingen daran, weil einfach die US-Technologie-Giganten eine absolute Dominanz haben bei Software und Cloud und etc. und Japan einfach nicht wirklich was hat, um dagegen zu halten.
Also hat eigentlich Trump gar keinen Grund, sich zu beschweren, oder?
Nicht wirklich.
Es gab schon in den letzten Tagen von der Europäischen Union so eine Initiative, die dann aufgerufen hat, Alternativen aus Europa zu bedenken, ne, sich von den amerikanischen abzuwenden. Es gibt ja extra so eine Webseite, europeanalternatives.eu, wo du dann zum Beispiel für alle Software-möglichen auch europäische Alternativen finden kannst. Und Problem hat halt Japan, dass es da nicht so viel hat wie Europa.
Naja, das Problem ist aber halt auch, es gibt einfach einige Software, die kannst du gar nicht ersetzen. Also Windows zum Beispiel, klar, du kannst Linux nehmen. Das hat aber Vor- und Nachteile.
Yes.
Muss man ganz ehrlich sagen. Und jetzt auch so, was Suchmaschinen angeht zum Beispiel, ja, so viel wirklich gute Alternative von Google gibt es einfach schlicht und ergreifend gar nicht. Hat schon Grund, warum jeder googelt. Auch wenn die Ergebnisse mal schlechter werden. Aber manche Software zu ersetzen, ist einfach wahnsinnig schwierig. Cloud-Anbieter, ich weiß jetzt nicht, wie der Markt aussieht hier in Deutschland oder überhaupt in der EU, aber ich glaube, so wirklich gibt es da auch keinen. Wie gesagt, da kann ich mich irren, ich kenne den Markt in der Hinsicht nicht. Aber Japan hat halt überhaupt keine Alternative. Also keine vernünftige Alternative, sagen wir es mal so rum. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da hat man aber auch ein bisschen gepennt die letzten Jahre, genauso wie die EU auch. Man hat einfach gesagt, ja, da haben wir schon ein paar Konzerne, macht mal. So, jetzt sind sie übermächtig und dann herzlichen Glückwunsch. Nicht unbedingt gerade die beste Idee, bin ich der Meinung. Aber gut, es ist ja alles Neuland.
Ja, das Problem ist, du kannst es nicht einfach so aus dem Boden stampfen. Ich meine, einige von den Sachen gehen auch gut so Startup-mäßig, ne? Startups können einiges reißen, aber das bräuchte halt Zeit, ne? Und dann brauchen die, ein halbes Jahr, bis Jahr bräuchten sie auch schon Vorlauf, wenn sie jetzt einfach sagen würden, oh, wir müssen uns abkapseln von dem amerikanischen Markt, möchten es selber auf die Beine stellen.
Ja.
Ich meine, einige Sachen, da funktioniert es ja gut, weil es von vornherein funktioniert hat, wie zum Beispiel die Line-App, ne?
Naja, definitiv. Wir packen euch übrigens mal diese European Alternative EU, danke übrigens, Matze, dass du mir den Link gerade geschickt hast, mal in die Beschreibung, weil die Seite kannte ich noch gar nicht, finde ich toll.
Ja, das ist.
Ja, die ist auch noch recht frisch, glaube ich, oder?
Ja, das ist das Ding, wo die Europäische Union darauf hingewiesen hat in den letzten Tagen. Das ist, ja, hilfreich, das Ding. Besonders für Leute, die mehr geschäftlich im Internet mit Zeugs zu tun haben. Für einfache Nutzer ist es auch in Ordnung. Ne? Da sind auch so Sachen drin wie halt E-Mail-Anbieter oder die Musikstreaming-Dienste, die halt nicht aus Amerika, sondern aus der EU kommen. Aber ja, trotzdem, ist hilfreich, ist ganz nett.
Ich blätter den nachher mal durch, das finde ich interessant, da würde ich bestimmt, weil ich versuche gerade irgendwie meinen Browser zu ändern, ich will Chrome nicht mehr benutzen, das Ding geht mir tierisch auf den Sack, von daher super.
Jo, und ich meine, wenn die Kanadier so einfach ihre Sachen boykottieren können, dann sollten wir das in der EU doch auch irgendwie hinkriegen, oder?
Wusstet ihr eigentlich, dass wir die Kanadier eigentlich theoretisch in die EU aufnehmen könnten?
Ja,
wegen einer Insel.
Okay.
Hab auch erstmal doof geguckt, aber es ist tatsächlich so, wir könnten sie rein theoretisch aufnehmen bei uns.
Ach, ich würde die Kanadier sein lassen, aber ich würde es viel lustiger finden, wenn die Kalifornien eingliedern.
Ich glaube, da hätte Kalifornien aktuell auch nichts dagegen.
Nö, das glaube ich nicht. Die wären, glaube ich, ziemlich glücklich. Aber das würde ich gerne mal erleben, wie Trump dann reagiert.
Komm, lassen wir das Thema Trump jetzt einfach mal. Aber
ich glaube, einerseits musst du lachen, einerseits musst du weinen. Ne?
Ja, eigentlich schon. Aber das, ich fand das gerade gut, dass die nichts... Oh, herrlich. So, die KI. scheußliche Erfindung, aber gut, sie ist halt da, wir kriegen sie nicht mehr weg, irgendwann haben wir Skynet, dann kommen die Terminatoren, ich meine, die Geschichte kennt ihr ja alle, ne? In der USA arbeitet man jedenfalls fleißig dran. So, Japan will aber natürlich logischerweise auch ein Stück vom Kuchen, hat aber das Problem, ja, wir haben ja ein bisschen Datenschutz, jetzt bitte nicht lachen, es gibt tatsächlich ein bisschen Datenschutz in Japan. Insbesondere sensible Daten von Nutzern zum Beispiel. Und jetzt hat die japanische Datenschutzkommission gesagt, naja, wir erwägen diese strengen Regeln mit dem Umgang, für den Umgang mit sensiblen personenbezogenen Daten zu lockern, damit man so halt die Entwicklung von künstlicher Intelligenz vorantreiben kann. Denn die Firmen, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, haben sich darüber beschwert, dass man eben diese Daten nicht so einfach nutzen kann.
Also ja, wie im Prinzip auch die Leute von ja, in Amerika sich auch beschwert haben, dass wenn sie keine Urheberrechtsverletzungen betreiben können, dann können sie halt ihr Programm nicht benutzen. Das ist irgendwie ein sehr trauriges Argument, ist zu sagen, hey, wir müssen im theoretisch Straftaten begehen, damit wir Kohle machen können.
Ja, das ist auch hier nur ein rein wirtschaftlicher Anreiz für die. Ja. Das ist dämlich, besonders weil, was kannst du mit den persönlichen Daten machen. Das Einzige, was heute ein richtiges Geschäft damit ist, ist halt die gezielte Werbung. Ne?
Ja, nicht,
ein
nicht Profil nur,
über dich machen.
Nicht nur. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt ja mittlerweile so viele KI-Tools, da kannst du ja alles mitmachen, von Deepfake bis hin zu. Ich finde, das Ganze ist ja, was heißt, ich finde, das Ganze ist extrem unkontrolliert aktuell unterwegs. Und wenn sensible Daten damit reinfließen, hast du ganz schnell eine Personensuchmaschine, die wunderbar funktioniert.
Ja,
halt, ich meine, sehr gefährlich.
Ich meine nur, das ist, es gibt keinen überzeugenden Grund, Persönlichkeitsdaten freizugeben, außer halt schlechte. Ne? Also ja, entweder nur um Geld damit zu machen, das hilft nicht der Weiterentwicklung von KI auf jeden Fall nicht. Das nee, hilft auch nicht dem Besseren des Systems.
Tatsächlich orientiert man sich daran aber ein bisschen an Elon Musk, denn der füttert ja gerade seinen Grog ganz kräftig mit den schönen sensiblen Daten, die er halt eben durch seine Arbeit gerade bekommt für den US-Staat, wenn man das Arbeit nennen kann. Und das fließt da ja alles rein. An Grog sieht man übrigens auch, was passiert, wenn man bei der Entwicklung nicht so ganz aufpasst, weil das ist, also die Maschine ist wirklich der fürchterlich. Das ist so anfällig für ich sag mal, Datenmanipulation, der reine Wahnsinn. Aber man sieht es hier halt auch und die Kommission sagt halt eben auch, naja, wozu denn eine zuvorherige Zustimmung? Mein Gott, da passiert doch nichts.
Ja, die haben Lack gesoffen. Lack und Benzin.
Aber der schlechteste Sorte von allen.
Du musst nur noch ein kleines Feuerzeug dran halten, dann explodieren sie sofort.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das Gefühl habe ich langsam auch. Ja, das ist nicht gut, wo das hinführt. Klar, dass man ein Stück vom Kuchen abhaben möchte, ist klar, man muss auch irgendwann mal die US-Dominanz gerade im Softwarebereich tatsächlich brechen. Aber ob das unbedingt die beste Idee ist, ich weiß ja nicht.
Ja, das ist ein fadenscheiniger Unsinn. Wenn du eine starke KI hast, dann kriegst du das nicht, wenn du sie mit persönlichen Daten fütterst, sondern mit gescheiten Trainingsdaten. Das ist einfach nur Blödsinn. Ja.
Ja, das definitiv. So, kommen wir mal zur Geburtenrate. Die offiziellen Daten sind da und die sehen nicht gut aus. Sie liegen zwar immer noch über der im Januar veröffentlichten Schätzung, immerhin, aber es ist ein neues Rekordtief von 720.988 Neugeborenen.
Ja, nochmal 10% gefallen, ne?
Ja. Und dieses Mal ist es auch wieder in allen Präfekturen so, dass die Geburtenrate zurückgegangen ist. Normal war es ja immer so, dass man halt in Tokio vor allen Dingen sich immer noch ein bisschen gerettet hat. Aber nee, dieses Jahr tatsächlich nicht. Und es gibt auch weiterhin kein Anzeichen einer Trendwende. Hinzu kommt, dass der Rückgang sich ja nochmal beschleunigt hat und also immer schneller wird zu dem, was hat die Regierung eigentlich oder womit die Regierung gerechnet hat. Das ist also mittlerweile schon wirklich wow. Hinzu kommt, man geht davon aus, dass die Zahl der im Jahr 2025 von japanischen Staatsbürgern geborenen Babys höchstwahrscheinlich unter 700.000 fallen wird. Nicht gut.
Ja, aber es ist halt so, wie wir es erwarten. Ne? Es fällt und fällt und fällt und es wird auch wahrscheinlich in naher Zukunft sich nicht ändern.
Nee, wird's nicht. Also die Maßnahmen funktionieren definitiv nicht, beziehungsweise sind ja noch nicht alle so vollständig beschlossen. Nee.
Okay, wie war das? 2022 waren es um die 800.000, 2023 waren es 760, jetzt sind es 720. Das ist also ein, also nicht 10%, sondern immer 5% fällt es runter. So ziemlich, ne?
Ja.
Das ist aber ziemlich viel und ziemlich stetig, ne? Also,
wow. Das ist weiter ein Rückgang. Ich meine, die Gründe kennen wir ja, ne? Momentan ist Japan halt wirklich wahnsinnig teuer. Es ist ja auch schon für nächsten Monat wieder eine ordentliche Preissteigerung angesetzt worden. Insgesamt wird ja erwartet, dass gerade Lebensmittel dieses Jahr nochmal kräftig ansteigen werden. Das heißt, man hat halt immer mehr zu kämpfen. Da hat man halt eben nicht unbedingt gerade Lust, da noch ein Kind in die Welt zu setzen, weil Kinder sind nun mal teuer. Dann kommt halt dieses gesellschaftliche Stigma hinzu. Also sprich, ups, ich bin auf einmal alleinerziehend. Herzlichen Glückwunsch. Das ist ja leider so ungünstig. Und da kommt noch was dazu, aber das Thema besprechen wir gleich noch. Das ist nämlich die, wie nennt sich das, Schwangerschaftsbestrafung oder irgendwie so? Kinderbetreuungsstrafe, genau. Und das fällt halt alles zusammen. Und solange sich das nicht ändert, wird das nichts.
Ja, also wie gesagt, wir wissen ja auch schon, dass man das hochgerechnet hat und weiß, lässt sich nicht mehr umdrehen ab einem bestimmten Zeitpunkt.
2030 ist vorbei.
Ja. Und das werden wir auch nicht erleben, dass sich das umdreht. Na, das wird einfach ein Wandel der Gesellschaft werden. Ja. Und Japan zeigt uns, wie es dann aussieht, auch bei uns in ein paar Jahrzehnten.
Richtig. Übrigens, die Zahl der Todesfälle ist dann auch mal wieder gestiegen. Heißt also, wenn man jetzt dann die Geburten abzieht, hat man einen natürlichen Bevölkerungsrückgang von 897.696 und ja, damit geht der Bevölkerungsrückgang auch schneller vonstatten als ursprünglich gedacht.
Hm. Oh je, oh je.
Ja.
Es ist immer sehr deprimierend, die Neuigkeit, weil, wie gesagt, wir wissen nicht, dass sich nichts ändern wird und.
Ja, ja, aber ganz ehrlich, an Sachen, die man nicht ändern kann, die niemand ändern kann, da lohnt es sich auch nicht, den Kopf sich zu zerbrechen oder den Kopf von anderen Leuten.
Naja, man muss es aber zumindest mal versuchen, ne?
Naja, ja. Man kann ja drüber überlegen. Ich meine, wir haben von der Thematik sowieso nur als Außenstehende einen Winkel drauf. Also von daher, wir können viel reden, aber wie weit sich Dinge wirklich ändern lassen und auch in welcher Geschwindigkeit, das können wir halt nicht einschätzen.
Aber ich hätte da eine ganz, 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 ganz seltsame Idee. Also wirklich sehr gewagt eigentlich. Vielleicht sollte man mal einfach Frauen darüber reden lassen, nicht immer nur Männer. Ja, ich meine ja nur.
Ja, das auf jeden Fall in Japan wäre das dringend notwendig. Mhm. Was ich aber auch finde, dass notwendig ist, ist so eine pragmatische, realitätsbezogene Reaktion. Wir bräuchten einen Plan dafür, wie man in Japan zu leben hat, wie man da zu führen hat, wie man die Politik auszurichten hat für den Wandel der Gesellschaft, ne? Wenn es halt wirklich wenig Leute gibt und die Bevölkerung massiv zurückgeht.
Weil ja,
sie müssten jetzt schon ausrechnen und damit arbeiten, als wäre 2030 schon vorbei und es wäre nicht umzukehren. Aber irgendwie also man hört ja gar nichts davon. Ne?
Entschuldige, dafür müssten wir aber die Konservativen aus der Regierung rauswerfen, also beziehungsweise in Japan die Konservativen aus der Regierung rauswerfen. Das wirst du nicht erleben. Leider nicht. Denn da ist es ja eher so, wir kleben so ein bisschen in der Vergangenheit, das wird schon alles wieder und wenn nicht, dann ignorieren wir es halt. Ja. Also, sind wir ehrlich, wird nichts. Hinzu kommt, dass es ja, wie ich sagte, die Kinderbetreuungsstrafe gibt. Denn Frauen in Japan leiden unter einem Lohnverlust nach der Geburt eines Kindes. Und zwar unter gravierenden. Da reden wir von 40% und mehr. Und zwar geht es nicht darum, dass sie halt in Babypause gehen, sondern es geht darum, dass wenn sie aus der Babypause wieder zurückkommen, sie halt immer noch weniger verdienen.
Das würde mich mal interessieren. Es würde mich mal interessieren, wie weit das denn eigentlich rechtlich vertretbar ist.
Wahrscheinlich ist es das gar nicht, nur wenn du keine Macht hast, dagegen anzugehen, ne? Wenn das jetzt alles hier die Frauen in Gewerkschaften wären, ne, die für sie kämpfen können, dann wäre das vielleicht anders, aber.
Also eine Forschungsgruppe hat sich speziell ein großes Fertigungsunternehmen angeschaut und dort stellte sich dann heraus, dass die Löhne von Frauen, die in dem Unternehmen arbeiten und Kinder zur Welt brachten, auch noch 10 Jahre nach der Geburt um 46% niedriger waren als von Frauen ohne Kinder und das ist wirklich hart. Gesetzlich gesehen ist es tatsächlich so, es ist gar kein Problem.
Ach echt?
Ja.
Weil bei uns ist es ja hierzulande, dass man dir ja nicht einfach das Gehalt kürzen kann. Also wenn du in den Mutterschutz gehst oder irgendwie anders, weil du zum Beispiel krankgeschrieben bist, kriegst du natürlich das, was dir zusteht.
Nein, es wird ja nicht gekürzt. Es wird nur nicht mehr erhöht.
Ach so, weil ich hatte das jetzt so verstanden, dass die gehen in den Mutterschutz und kriegen deswegen praktisch weniger bezahlt.
Nein, die werden einfach übergangen bei allem. Die werden sowohl bei Beförderung wie auch bei Lohnerhöhung einfach gnadenlos übergangen.
Ah, okay, ich hatte das jetzt wie gesagt so verstanden, dass die dann einfach nur das Gehalt, was sie im Mutterschutz bekommen haben, weitergezahlt bekommen.
Nee, nee. Das
ist okay, gut, dann nehme ich alles wieder zurück.
Also man darf ja nicht vergessen, in Japan erhöht sich ja der Lohn in der Regel nach der Zugehörigkeit im Unternehmen. Ja, und da passiert dann halt einfach schlicht und ergreifend nichts mehr. Und 10 Jahre ist schon wirklich heftig.
Ja gut, da hast du natürlich recht, das ist rechtlich, kannst du da nichts machen. Moralisch ist das natürlich absolut verwerflich, aber ja. da kannst du nicht klagen oder so.
Ja, und das ist halt schon... Also einmal, wenn man mal den Arbeitskräftemangel betrachtet, gar nicht gut. Das lockt jetzt nicht unbedingt gerade dazu, dass man sagt, oh, ich gehe wieder arbeiten. Vor allem, weil die Regierung ja mehrere Initiativen gestartet hat, um Frauen nach der Geburt eines Kindes den Wiedereinstieg in den Beruf zu erleichtern. Also zum Beispiel Förderung flexibler Arbeitszeiten, Ausbau von Kinderbetreuungsangeboten und so weiter und so weiter. Das bringt halt nichts, weil eben einfach die Unternehmen nicht wirklich mitziehen. Also es ist nicht in jedem Unternehmen so, aber in einem sehr großen Teil der Unternehmen, weil die einfach noch ziemlich verstaubtes Denken haben.
Ja, also wenn die Nachricht ist, dass deine Karriere auf jeden Fall im Eimer ist, wenn du ein Kind bekommst, Tja.
Genau,
das ist halt kein gutes Zeichen, ne?
Nee, und genau das ist die Nachricht.
Ugh.
Das ist
natürlich ganz nicht, eklig.
Ja, es ist nicht hilfreich, um eine Geburtenrate anzuheben.
Und da helfen natürlich die Initiativen zum Wiedereinstieg auch nichts, weil klar, die finden einen Job, nur die haben halt keine Chance, jeweils gut bezahlt zu werden.
Richtig. So, kommen wir mal zum Tourismus, denn auch da gibt es einiges Neues. Fangen wir mal an mit der Tourismussteuer. Denn die japanische Küstenstadt Izu plant eine Tourismussteuer, und zwar nicht nur für Leute, die dort übernachten, nee, auch für Tagesgäste, soll Eintritt verlangt werden. Es ist übrigens die erste Stadt, die das einführen möchte, und geplant ist das für 2028.
Aber wie?
Das habe ich auch überlegt, ist denn am Ortseingang so ein Kassiererhäuschen à la Mawut, dass du da dein paar Scheinchen reinwirfst und dann reinfahren darfst?
Nach Izu gehen ungefähr 5 Straßen rein und raus. Also das heißt,
okay, das macht die Sache natürlich noch komplizierter.
Ja, genau, das ist das Problem. Das sagen Kritiker nämlich auch, so Leute, wie soll das funktionieren? Aber naja, der Bürgermeister findet es halt gut, also wird es gemacht, weil man braucht das Geld.
Ja, aber oder wie? Will das Geld. Okay, ich kann es mir vollkommen nachvollziehen, wie du es bei Beförderung oder bei Übernachtung machst. Ne? Dann jeder, der ansässig ist an dem Ort, der hat irgendwie, kriegt vom Amt was ausgestellt, dass er günstiger mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren kann.
Dazu kommen
und,
wir gleich
und dann
noch.
Übernachten kann und alle anderen zahlen Tourismussteuer drauf. Ne? Machbar, kein Problem. Aber Tages? Das geht doch nicht.
Also ich sag mal so, die Übernachtungssteuer, klar, die kann vom Hotel eingezogen werden. Das ist gar kein Problem. Ne?
Ja.
Ich bin ganz ehrlich, ich habe auch keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Soll das Restaurant sowas einziehen oder was? Ist ja Blödsinn, weil nicht jeder geht das essen. Also,
ja, brauchst du einfach nichts essen. Nimmst du einfach das Essen mit und dann passt da keine Touristensteuer oder wie?
Ja, ich meine, irgendwo muss es ja eine Stelle geben, wo du bezahlen musst, weil du, wie gesagt, so ein kleines Kassenhäuschen am Stadteingang, na, da müssen halt 5 aufstellen, wenn sie 5 Zufahrtsstraßen haben.
Und das dürfte sehr interessant werden. Und was machen sie mit der Küste?
Ja, na gut, also ich glaube jetzt nicht, dass Touristen da angeschwommen kommen. Das wird zumindest
sehr schräg. Nein, aber ich habe mal gehört, es gibt sowas wie Boote.
Ach so, naja, ich weiß ja nicht, haben die denn einen Hafen oder so?
Ja, es ist eine Küstenstadt.
Da ist halt die Frage, ob sie dann halt auch Touristenverkehr über Schiffe haben. Aber da wäre es halt natürlich einfach, wenn du da halt ein Schiff hast, was offensichtlich Touristen befördert, dann kannst du ja da schon gleich auf ein Schiff praktisch die Bezahlung, wie auf einer Fähre, ne? Wenn du da überfährst irgendwo, dann bezahlst du da halt zum Beispiel auch gleich die Beträge. Ist, glaube ich, wenn man nach Helgoland fährt, muss man dann schon auf der Fähre bezahlen.
Ja. Also das Ding ist, es gibt ja schon Eintrittssteuern in gerade in Okinawa, so auf vielen kleinen Inseln, aber das Problem ist halt eben, Izu kann die Tagesbesucher nicht verlässlich erfassen. Das wird einfach nicht funktionieren.
Ich bin gespannt. Einen Zaun um die ganze Gegend, um die ganze Stadt hier stellen und dann hier Kassierhäuschen, ne, so Zoll.
Mit Drehkreuz
hier.
Und so.
Ich bin mal, also da bin ich mal auf die Einwohner gespannt, wie die darauf reagieren, wenn du dir einfach mal einen Zaun vor die Nase stellst. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Gibt bisher noch keine Idee für ein System, das funktionieren oder wie es funktionieren soll. Man hat ja noch ein paar Jährchen Zeit, mal gucken, was sie sich anfangen lassen. Das wird auf jeden Fall sehr lustig. Weil, wie soll es funktionieren? Ja. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Das ist halt so, ja, nee, ist klar. Aber gut, na ja, dann lassen wir es einfach mal machen, ne?
Mal sehen, was draus wird.
Das ist
ich meine, generell ist ja so eine Steuer, gerade aufgrund des unglaublichen Andrangs an Touristen, ist es ja nicht verkehrt. Das ist ja durchaus zu befürworten. Man muss es halt nur anständig umsetzen. Mhm.
So, auch in Kyoto gibt es tatsächlich was Neues. Der Kyoto wird auch bald teurer für Touristen. Also eventuell teurer für Touristen. Denn da ist der Bürgermeister jetzt nämlich der Meinung, naja gut, also ganz ehrlich, wir müssen den Nahverkehr entlasten. Also wir führen jetzt einfach höhere Nahverkehrstarife für Touristen ein. Kleines Problem, das ist eigentlich gesetzlich verboten.
Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet, oder?
Nee, tatsächlich ist das jetzt eine konkrete Idee.
Oh, konkret.
Ja, man will es auf jeden Fall einführen. Und zwar 2027. Und der Bürgermeister sagte halt eben, naja, wir haben halt bei der Zentralregierung schon ein paar Mal jetzt eine Anfrage gestellt. Bisher kam keine Antwort. Also gehen wir davon aus, dass wir das machen können.
Okay. Hört sich ein bisschen riskant an, aber ich meine, das hört sich zumindest machbar an. Wie ich vorhin gesagt habe, ich kann es mir so vorstellen, dass jeder, der dort ansässig ist, kann halt einen Rabattcoupon sich holen. Ne?
Nö, das kann man ja mit der MyNumber-Karte machen. Das ist ja kein Problem.
Ja.
Damit kann man wunderbar unterscheiden. Und Ausländer haben ja sowieso keine MyNumber, also beziehungsweise Touristen, also ausländische Touristen. Aber es trifft halt wirklich jeden, der nach Kyoto reist. Also auch Japaner, damit man halt eben nicht sagt, gut, wir grenzen nur Touristen aus, weil das würde auf gar keinen Fall funktionieren. Das hier lässt sich wahrscheinlich tatsächlich umsetzen. Wir haben das ja jetzt hier mit der Burg erst gehabt, das war ja in der letzten Folge. Da gibt es ja jetzt dann auch für Touristen halt höhere Eintrittspreise. Das geht ohne Probleme. Also wird das im Nahverkehr wahrscheinlich wohl auch funktionieren. Oder man denkt sich zumindest, okay, komm, jetzt können wir das auch machen. Da bin ich halt auch tatsächlich wirklich mal gespannt. Vor allen Dingen, wie hoch dann der Preis werden wird, weil das wird wahrscheinlich doch schon eine ordentliche Preissteigerung werden.
Ja, aber ich habe auch so Zweifel, ne, dass die Probleme, also Beschwerden der Anwohner ist ja, dass die Busse alle voll sind.
Sind sie ja auch. Ne?
Ob das was daran ändert, weiß ich nicht. Ne, klar, die Stadt verdient dann mehr daran. Aber heißt das, dass die Leute dann nicht mit dem Bus fahren?
Nee, das glaube ich nicht. Man könnte tatsächlich das Geld dafür nutzen, um mehr Busfahrer einzustellen. Das heißt, attraktive Jobs anzubieten. Das Problem ist für mich auch, dass der öffentliche Nahverkehr in Kyoto unter einem extremen Arbeitskräftemangel leidet. Man hat ja während der Pandemie kräftig rausgeworfen. Ich meine, klar, Leute haben sich neue Jobs gesucht. Das ist in Japan jetzt nicht unbedingt gerade so schwer. Und jetzt steht man da und wir brauchen noch 880 Busfahrer. Das war so der Stand des am 1. September letzten Jahres. Und man hat, naja, nachher noch weniger gehabt als vorher, weil, hups, da sind ja wieder welche in Rente gegangen. Deswegen musste man auch schon Linien streichen. Und wenn man, also dadurch ist das ganze Problem ja noch schlimmer geworden. Und wenn man jetzt halt sagt, okay, wir nehmen das Geld halt und pumpen das direkt in den Nahverkehr rein, könnte das zumindest das Problem etwas beheben.
Ja, okay. Aber das ist halt auch noch in Ferne, weil wenn die etwas erwägen, ich meine, konkrete Pläne werden erst nächstes Jahr umgesetzt. Erwägungen und sowas, die werden erst in 2 Jahren umgesetzt oder 3. Ne?
Naja, 2027 soll es dann angeführt werden. Man braucht ja ein bisschen Vorlauf, man muss ja noch ein bisschen mit der Regierung darüber schnacken. Ne? Nein, aber im Prinzip ist das schon gar keine so schlechte Idee. Also ich sag mal, wenn man jetzt nach Japan reist, dann ja, es ist doch klar, dass der Tourismus oder die Probleme, die der Tourismus erzeugt, irgendwie gesteuert werden müssen. Und das geht halt nur durch Geld. Und das kann man nicht durch die normalen Einnahmen machen, weil dann wird es für die Einwohner irgendwann unbezahlbar. Dann haben wir Berliner Verhältnisse in Kyoto. Also preisliche Verhältnisse meine ich damit jetzt, weil Berlin ist ja mittlerweile unbezahlbar. Und Touristen sind in der Regel bereit, mehr Geld auszugeben.
Ja, ich meine, Kyoto ist tatsächlich nicht so groß. Einmal quer durchgelaufen brauchst du etwa so 3 Stunden. Aber trotzdem, nicht jeder will 3 Stunden, besonders im Sommer, durch die Stadt latschen.
Nein, vor allen Dingen nicht bei der Masse an Touristen, die dann auch noch da unterwegs sind. Also es ist in Kyoto wirklich schon heftig. Ich habe vom letzten Jahr Videos und Bilder bekommen, wo ich mal auch dachte, also Leute, das ist ja schlimmer als im Freizeitpark.
Ja, war da vor allem nicht, auch kürzlich so ein Vorfall mit einem Bahnübergang, den ich ja sehr erschreckend fand.
Du meinst die zwei chinesische Frauen oder waren es drei?
Nee, ich meinte den Fall, wo praktisch, also da ist wohl ein Bahnübergang mitten in der Stadt. Das ist ja nicht so ungewöhnlich in Japan. Das kennt man ja auch aus Anime und Co. Und da sind aber zwei sehr große Touristengruppen gleichzeitig gekommen und wollten von der jeweiligen anderen Seite diesen doch sehr kleinen, zierlichen Bahnübergang überqueren. Ist es natürlich zu dem gekommen, was passiert, wenn zwei Menschenmassen aufeinandertreffen. Es ging nicht vor und nicht zurück und dann kam ein Zug und es machte Ding, 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 die Schranken gingen runter, aber es waren immer noch Leute auf den Bahngleisen und es ging halt nicht vor und nicht zurück. Natürlich hat man rechtzeitig reagiert und gewarnt, da gab es dann irgendwie einen Schalter oder ein Telefon und der Zug hat natürlich gebremst, bis sich die Menschenmasse da irgendwie entknuddelt hat, aber der Zug hatte natürlich dann ordentlich Verspätung, was ja immer in Japan so ganz sensibel das ist, das Thema. Und jo. Andererseits hat man gesagt, man muss ja sich irgendwie was einfallen lassen. Es kann ja nicht sein, dass dann solche Situationen entstehen, die ja wahnsinnig gefährlich sind, ne?
Naja, das wird aber auch weiterhin passieren. Also, nur weil man jetzt höhere Kosten für den Nahverkehr auferlegt, wird sich da definitiv nichts dran ändern. Kyoto ist gnadenlos überrannt und solange der Tourismusboom in Japan anhält, und das wird er zumindest noch dieses Jahr, kann man von ausgehen, wird sich das nicht ändern.
Hm. Ja.
Und zu den Touristen kommen demnächst auch noch Drohnen.
Okay, ja, aber die verursachen keine Staus vor.
Das nicht, aber dann hast du halt eben die Touristen unten, die Drohnen oben. Denn das japanische Reiseunternehmen JTP hat sich mit zwei Unternehmen zusammengetan und die möchten einen Drohnenaufnahmeservice anbieten oder irgendwie so. Also jedenfalls wollen sie an Sehenswürdigkeiten Drohnenplätze installieren. Und dann kann man das halt mit dem Smartphone buchen, bezahlen und dann fliegt halt eine Drohne los und macht dann schöne Luftaufnahmen. Und dann kriegst du nach 30 Minuten automatisch von einer KI bearbeitete Videos.
Yay.
Ja, okay. Es ist nur die Frage, bist du darauf erkennbar?
Wahrscheinlich nicht, aber zumindest hast du eine schöne Luftaufnahme.
Ja, Luftaufnahmen können sehr schön sein. Dienste dafür gibt es echt selten. Seitdem ich hier wohne, ist nur ein einziges Mal jemand einmal vorbeigekommen und wollte mir Luftaufnahmen verkaufen von unserem Grundstück. Ne? Ich weiß nicht, ob das bei euch passiert ist, in der Stadt wahrscheinlich eher
ich
weniger.
Ich bekomme jede Woche die Anfrage, hey, wir kommen bald und machen das für Google Maps und wollen dann bei dir mal rein und dann wollen wir auch noch Drohnenaufnahmen machen, willst du kaufen?
Okay.
Ja, ja, das ist ständig so, das ist super nervig. Nein, aber also im Prinzip ist es gibt viele Menschen, die würden am liebsten mit ihrer eigenen Drohne darum flattern. Das war ja in Japan auch schon so ein gewaltiges Problem.
Oh, Backe.
Ja, vor allem in Tokio gab es da wirklich schon einige Probleme, was das Thema angeht. Und naja, ich meine, ich finde das dann eigentlich gar keine so schlechte Idee, dass man dann sagt, okay, wir bieten das halt eben an. Solange dass das nicht 10 Drohnen sind, die da auf einmal rumschwören, ja, warum nicht, ne? Vor allen Dingen, man kann die Drohnen nicht steuern. Das ist ein gewaltiger Vorteil.
Ja, trotzdem, es wirkt ein kleines bisschen futuristisch, ne? So wie eine Sci-Fi-Geschichte. Du hast da deine Großstadt und oben schwirren die Drohnen herum.
Das ist ja das, wo Japan hin möchte.
Jo.
Neben fliegenden Autos, die nicht fliegen, weil es dann doch zu gefährlich ist und die Gesetze gar nicht zulassen. Ja. Es wird eng irgendwann im Luftraum von Japan. So, das wird jetzt ein bisschen kurios. Also, wir haben ja bald die Weltausstellung in Osaka. Die eröffnet ja im April. Das Interesse ist gering, aber ist ja erstmal egal. Aber im Vorfeld dieser Weltausstellung haben jetzt Japans Bahnbetreiber gesagt, naja, wir müssen jetzt mal unsere Sicherheitsvorkehrungen ein bisschen verschärfen. Und dabei geht es vor allen Dingen um die Liste der Gegenstände, die man mitnehmen darf. Denn künftig sollen nämlich auch keine brennbaren Flüssigkeiten, Hochdruckgase, Sprengstoffe, Gifte und Pestizide in Zügen transportiert werden dürfen. Und jetzt kein Scherz, vieles davon darf man tatsächlich in den Zügen transportieren.
Das ist verwunderlich für mich, ja, irgendwie, oder?
Irgendwie auch. Wusste ich ehrlich gesagt auch vorher nicht. Ich dachte auch, das darf man gar nicht. Aber nein, tatsächlich darf man, also jetzt Sprengstoff glaube ich nicht, aber zum Beispiel darf man Säure mitnehmen.
Ich wollte gerade sagen, wie genau definieren die das denn? Weil du hast doch gesagt, Druckgas, und meines Wissens ist nach einer Deo-Flasche auch ein Druckgas.
Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht
und
sagen.
Das ist halt auch brennbar und explosiv.
Also ich glaube, Hochdruckgase, so wie die das hier schreiben, ist was anderes. Das ist über einem bestimmten Bar. Da dürfte nicht das Spray drunter fallen.
Nee, eigentlich glaube ich auch nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Aber was man dann übrigens weiterhin noch mitnehmen darf, das sind nämlich die Ausnahmen, ist Batteriesäure oder sehr starke Toilettenreiniger. Ich meine, Batteriesäure ist auch gefährlich, ne? Also Hallöchen.
Ja, okay. Und so ein Toilettenreiniger, wenn du den mit dem richtigen Haushaltsmittelchen kombinierst, kannst du da auch irgendwie Senfgas herstellen, ne?
Ich meine, im Endeffekt trifft das nur Leute, die irgendwas für die Arbeit aus der Industrie mit transportieren müssen.
Ja,
ne?
Oder eben Taliban-Kämpfer, das ist dann halt so, ne?
Ja, davon haben wir auch
so viel. Pech, habt, dann müssen sie was anderes machen. Nein, aber jetzt mal Scherz beiseite. Tatsächlich ist es ja so, es gibt ja immer wieder Vorfälle. Gerade in den letzten Jahren haben sie sich in Japan in Zügen gehäuft. Also jetzt nicht nur Vorfälle aller Messerangriffe und so weiter. Da gab es ja gerade vor der Pandemie oder auch während der Pandemie gab es ja einige, aber es gab halt mittlerweile auch schon Angriffe mit nicht identifizierter Flüssigkeit. Und insofern, es ist eigentlich gar keine schlechte Idee, auch angesichts des Touristenbooms zu sagen, okay, komm Leute, wir verbieten das jetzt einfach mal schlicht und ergreifend. Weil, also ganz ehrlich, wer sowas bei Bahn transportieren muss, da läuft dann aber wirklich einiges schief.
Ich muss jetzt gerade an den Typen denken, der bei uns in der U-Bahn seine 3 Gasflaschen zum öffentlichen Grillen mit sich rumgetragen hat. Oh ja, das geht dann wahrscheinlich auch nicht mehr in Japan.
Ich glaube, das ist eine Sache, da würde jeder doof gucken, wenn du auf einmal mit 3 Gasflaschen da auftauchen würdest. Nein, aber es ist halt schon eine gute Idee, auch weil man natürlich sagt, gut, wir haben ja immerhin da eine ganz große Veranstaltung, also eine internationale, da muss halt ein bisschen Schutz sein. Man hat ja auch die Regeln vor den Olympischen Spielen verschärft, da wurden ja Sicherheitskameras und so weiter aufgehängt. Also insofern, warum nicht?
Ja, natürlich, es ist wichtig. Man muss halt an die Sicherheit denken. Und in solchen Situationen, die Leute werden natürlich auch immer ausgepuffter, ne?
Ja, es gibt nur ein klitzekleines Problem. Es gibt an japanischen es gibt bei den japanischen Bahnhöfen keine standardisierten Sicherheitskontrollen. Und eine flächendeckende Überprüfung ist daher verdammt schwierig. Auch stichpunktartige Kontrollen sind schwer umsetzbar, da heißt es nämlich in Branchenkreisen. Und um die Reisenden zu sensibilisieren, jetzt kommt's, plant der Verband der Bahnunternehmen eine Infokampagne mit Plakaten.
Ach, der Klassiker.
Ja, das wird jeden Touristen aufhalten. Terroristen. Nee, ist ja fast das Gleiche. Ne? Oh, guck mal, wir dürfen das nicht mit dem Zug nehmen. Ja gut, dann mache ich halt eben keinen Anschlag, dann packe ich das jetzt weg. Entschuldigung, steht ja auf dem Plakat.
Ja, aber die machen sich's halt immer gerne ein bisschen einfach, ne? Wobei andererseits, wenn das natürlich so Metropolen sind, wie willst du da um Gottes Willen Taschenkontrollen durchführen? Bei Nein, der Menge an Leute, die da täglich fahren, also das ist auch
ich meine,
absolut dystopisch.
Muss ich auch mal ganz ehrlich sein, der Standard-Olaf 15 Terrorist, der geht ja eh davon aus, dass das in der Bahn erstmal nicht möglich ist, weil es kontrolliert wird, weil man halt eben die Regeln in Japan nicht so ganz kennt. Ich kannte das übrigens vorher auch nicht, ich dachte auch, man darf es eigentlich gar nicht mitnehmen. Das richtet sich natürlich eher an die japanische Bevölkerung, damit die halt wissen, okay, wir dürfen es nicht mehr mitnehmen. Da könnten Plakate logischerweise funktionieren, weil da funktioniert das Ganze ja ein bisschen anders.
Ja, und das betrifft aber so wenig Leute, das ist größtenteils eigentlich nur eine Selbstinszenierung. Wir tun was, wir sorgen für Sicherheit, ne?
Eben.
Und es ist natürlich verbunden mit einem, ja, wirklich ernstzunehmenden Bedürfnis nach Sicherheit, ne? Das macht Sinn zu sagen, diese gefährlichen Sachen dürft ihr nicht mitnehmen, also wirken sie nicht so, als würden sie sich nur selber beweihräuchern und bewerben. Das ist das alles nur Öffentlichkeitsarbeit.
Ja, ja, gut, aber zumindest macht man wenigstens ein bisschen was. Es ist jetzt auch nicht so, dass jeder in Japan, der in einem Zug steigt, irgendwie Säure dabei hat oder so. Nein,
oder ein Kilo Dynamit oder solche Sachen.
Ja, oder
ich
Dings.
Ich fahre zu meinem Enkel, ich habe auch das Dynamit eingepackt. Yay.
Das Gas zum Schweißen, ne, die Flaschen, die schleppt man wahrscheinlich nicht im Zug mit rum oder seltenst.
Ja, in der Regel eigentlich gar nicht, nein. Also das ist halt so das Ding. Es soll natürlich ein Gefühl der Sicherheit vermitteln, dass man eben was tut. Weil man, es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass was passieren könnte. Man sollte es zumindest mit einrechnen.
Ja.
Und in der Hinsicht ist das schon gar keine schlechte Idee, zu sagen, wir machen da ein bisschen was. Ich meine, allgemein haben die Bahnen in den letzten Jahren ja aufgerüstet. Also zum Beispiel wurden ja schon Bodycams bei den Bahnangestellten getestet oder halt eben, wie ich sagte, Kameras aufgehängt. Auch in den Zügen mittlerweile. Und ja, natürlich ist das immer eine gute Idee. Man sieht ja, was bei rauskommen kann. Ne? Wir hatten da schon einen ziemlich heftigen Giftgasanschlag 1995. Und von daher lieber zu viel als zu wenig nachher.
Jo.
So, und über den Giftgasanschlag der Aum-Sekte gibt es auch was Neues. Und zwar liegt der Anschlag ja mittlerweile fast 30 Jahre zurück. Das ist ja, ist, glaube ich, der schlimmste Terroranschlag in Japan gewesen, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt wurde ein Online-Archiv online, also ein digitales Archiv online gestellt, das eben an die Tat erinnern soll. Und zwar findet man dort unter anderem die Funksprüche der Polizei oder Zeugenaussagen, Bilder und so weiter und so fort. Und Ziel ist es halt eben, dass das nicht in Vergessenheit gerät.
Hm, das finde ich eigentlich immer sehr cool, wenn man so Datenbanken hat. Ich meine, klar, das hört sich irgendwie so ein bisschen morbide an, wenn man so sagt, oh, dann hat man irgendwelche Funksprüche und so. Es gab zum Beispiel auch mal eine Seite, es gab einen ganz schlimmen Brand in Südkorea in der U-Bahn und da gab es eine Webseite, die hat im Prinzip die letzten Textnachrichten von den Leuten gesammelt, was natürlich total herzzerreißend ist. Aber es ist ja trotzdem irgendwie ein bisschen historische Dokumentation. Ne? Man sollte ja diese Leute nicht vergessen und halt auch daran erinnern, dass man in der Hinsicht auch mal vorsichtig sein muss, weil wir ja gerade das Thema hatten, ne?
Ja, nicht nur das, sondern es gibt ja Nachfolgesekten. Das darf man ja nicht vergessen. Die Aum-Sekte, also die eigentliche Aum, ich weiß gar nicht, wie die weiter heißt, die ist jedenfalls weg, aber es gibt zum Beispiel noch Alep. Und Alep ist ja die größte Nachfolgeorganisation eben von Aum. Und die wird auch scharf überwacht, hat aber irrsinnig viele Mitglieder. Und es kommen auch immer mehr dazu. Und man will halt eben sensibilisieren für das Thema. Und das ist eigentlich ein richtiger Weg, weil man darf solche Sekten nicht einfach agieren lassen.
Ja, das ist im Endeffekt wie eine kurierte Ecke in der Bibliothek, wo es halt um diesem Thema geht. Ne? Das ist schon gut, dass sie das auch über Webarchiv machen, ne? Ja. Dass es einfacher zugänglich ist und jedermann, ne, das nicht nur in einem Museum ist, wo du dann reingehen musst. Ne? Das machen weniger Leute, als mal schnell auf dem Webarchiv sich durchklicken. Ne? Mhm. Das ist gut.
Ja, das definitiv. Außerdem sieht man ja, wenn man sektenfreien Lauf lässt, was passieren kann. Wir hatten ja erst diesen lustigen Skandal, dank der, jetzt habe ich den Namen dieser Sekte vergessen, die sich dann extrem in die Politik eingemischt hat.
Die hatte unterschiedliche,
ne? Du meinst die Moon-Sekte.
Ne? Ja, die Moon-Sekte. Die
wobei, das
auch
heißt ja in Japan Vereinigungskirche irgendwie, die nennt sich ja überall wo so ein bisschen anders.
Yeah. Ja, die ist ja auch in Deutschland übrigens aktiv, das darf man auch nicht vergessen.
Ja, und sie sieht es vor allem auf junge Leute, explizit Studenten ab. Also die ist wohl sehr sehr präsent in Studentenstädten, also halt auch Köln, München, Berlin, laufen Leute wo gerne durch die Gegend und laden dann irgendwie angeblich zu netten Gesprächen ein und zack, ist man da schon irgendwie reingerutscht.
Ja, also man muss Sekten wirklich mit sehr großer Vorsicht, vor allem auch die Moon-Sekte mit sehr großer Vorsicht betrachten. Und deswegen, informieren ist immer gut. Muss ich ganz ehrlich sagen, auch finde ich es gut, dass man Augenzeugen bzw. Zeitzeugen zu Wort kommen lässt. Das findet man, wie gesagt, dort alles. Die Seite ist allerdings komplett auf Japanisch. Trotz allem, wir verlinken euch das Webarchiv. Dann könnt ihr euch das mal anschauen, wenn ihr wollt. Und überhaupt ist es immer wichtig, nicht zu vergessen.
Ja, ich finde, wie gesagt, solche Archive immer, das heißt, schön ist das falsche Wort, aber ich finde das immer gut, weil man halt den Zugriff auf Sachen hat, die wir so nicht hätten. Ne? Wir können halt nicht irgendwie in das nächste Archiv laufen und sagen, hallo, wir hätten das jetzt gerne. Es gibt auch wunderbare Archive, die kürzlich entstanden sind, zum Beispiel zu dem schweren Erdbeben in Kyoto, auch zum Abwurf der Atombombe. Und das ist immer sehr faszinierend, dass man wir hier in Deutschland da praktisch auch Zugang zu haben und sich das alles angucken kann. Ne?
Darf ich kurz korrigieren? Schweres Erdbeben in Tokio.
In Tokio?
Ja, in Tokio.
Okay, ja, ich wusste jetzt nicht mehr, für welches. Ich meine, es gibt so viele Erdbeben, aber.
Nee, es ist tatsächlich das in Tokio gewesen. Okay. Haben wir übrigens bei uns auf der Webseite. Könnt ihr unsere Suche kurz nach benutzen. Da haben wir das dann auch verlinkt. Das ist auch ein sehr, sehr interessantes Archiv, muss ich sagen, weil man da erst, also wenn man von hört, ja, es hört sich schlimm an, aber wenn man dann Fotos und auch Videomaterial tatsächlich sieht, da wird dann wirklich nochmal anders, weil dann erkennt man erst die gesamte Dimension des Ganzen und wow.
Zeitzeugen, Berichte und Aufnahmen sind immer sehr stark, ne? Ja. Also weil die sind halt ungeschnitten und halt zeigen die Sache so, wie es ist, ne? Also da ist nichts beschönigt.
Richtig. Ja, doch, obwohl bei dem in Tokio schon, da hat man nämlich die Sache mit den, dass man nachher auf Südkoreaner losgegangen ist nach dem Erdbeben direkt. Das hat man komplett ausgelassen, obwohl das eigentlich ein sehr erschreckender und eigentlich sehr wichtiger Teil ist, den man auf gar keinen Fall vergessen darf.
Ja, na gut, dass Japan mit gewissen Teilen ihrer Geschichte so ein bisschen sensibel sind, das ist ja nichts Neues.
Das stimmt allerdings.
Also ich kann mir auch ziemlich sicher sein, dass wir nie irgendwie ein großes Archiv zum Thema Kriegsverbrechen sehen werden. ohne jetzt irgendwie zynisch zu werden.
Da musst du dann wirklich in die Bibliotheken in Japan gehen und einzeln dir die gescheiten Bücher und Quellen raussuchen. Das ist alles erhältlich. Wobei das ja auch schon schwer ist, ne? Nur die Regierung mag es halt nicht, wenn es irgendwie werbeträchtig öffentlich gemacht wird oder irgendwie in Schulbüchern steht. Ne? Da sind die
man
dagegen.
Man redet nicht gerne echt drüber.
Es ist halt Vergangenheit, es gehört dazu. Und natürlich soll man das nicht vergessen. Man muss jetzt keinen, es heißt ja immer so, wir leben einen Schuldkult oder wie das so heißt. Nein, das muss man ja nicht machen. Aber man sollte es auf gar keinen Fall vergessen. Weil wenn man es vergisst, passiert es irgendwann wieder. So.
Vergessen heißt ja nicht vergeben, wie man so schön sagt, ne?
Das ist eben der Punkt. Ne, man muss ja nicht die ganze Zeit irgendwie in Sühnengewand durch die Gegend rennen. Nein, wir waren damals zum Beispiel auch in unserer Vergangenheit. Wir waren ja nicht dabei. Ich war nicht geboren damals, als hier der Zweite Weltkrieg ablief. Jo. Aber trotz allem ist es immer noch wichtig, dass wir unsere Geschichte kennen. Und das gehört nun mal dazu. Ist kein schöner Teil, aber er gehört dazu. Point. So, wir haben ja da noch in Saitama gerade so ein komisches Erdloch, was ein LKW verschluckt hat. Und das Erdloch ist ja immer noch da und wird auch immer noch größer. Es gibt ja zwar endlich Pläne, wie das Ganze zugemacht werden soll, aber wie sollte es anders kommen? Natürlich nutzen Betrüger dieses Erdloch für eine neue Betrugsmasche. Denn als das Erdloch aufgetreten ist, wurden in ganz Japan Notfallinspektionen der Kanalisation durchgeführt. Dabei wurden übrigens noch weitere Probleme entdeckt, weil die Kanalisation ist ein bisschen marode in Japan. Und jetzt hat die Verbraucherzentrale gesagt, Leute, da melden sich übrigens immer mehr Menschen, die entweder Telefonanrufe oder direkt Hausbesuche von Betrügern bekommen haben, die sich als Regierungsmitarbeiter ausgeben und vorgeben, die Abwasserrohre inspizieren oder reinigen zu müssen. Und sie erkundigen sich gezielt nach der Anwesenheit der Bewohner. Ja, warum wohl, ne?
Ja. Meine Fresse, okay. Das
meine, clever
ist,
sind sie ja immerhin.
Es ist ja, Moment. Ne?
Es ist erst der erste Teil. Es geht aber auch noch weiter. Denn teilweise sagen die Betrüger dann, naja, wir müssen halt eben hier eine kostenlose Inspektion machen und dann kriegst du eine dicke, fette Rechnung danach.
Okay, halt, stopp. So rum machen die das. Ich dachte,
es sind beides Maschen. Einmal, wann seid ihr da, dann kommen wir wieder. Dann kommt es wieder, wenn man nicht da ist. Oder halt eben, wir machen das jetzt halt einfach und das kostenlos und dann gibt es halt eine dicke Rechnung. Das ist dann die Masche Nummer 2.
Ah, alles klar. Puh, ja. also ich weiß, dass bei uns in Deutschland es hohe Strafen darauf gibt, wenn du dich als ein Beamter ausgibst. Egal, ob es Polizeibeamter ist oder sonst was, ne?
Ja, oder Postbote,
ne? Ist in Japan nicht anders, aber du kannst die meisten gar nicht gar nicht erwischen. Also erstmal ist vieles davon dieses berühmte Yami Baito, ne? Also sprich, die Drahtzieher sitzen im Ausland. An die kommst du gar nicht ran. Und allgemein nehmen Inspektionsbetrügereien in Japan seit Jahren zu. Das ist eine ganz, ganz beliebte Betrugsmasche.
Meine Güte. Da muss ja fast schon die Angewohnheit machen, dass jedes Mal, wenn jemand so vorbeikommt, sofort das Handy zu zücken und sagen, ja, ich nehme das alles auf, was sie sagen und was sie hier tun.
Besser ist das. Also es ist zum Beispiel nach dem Noto-Erdbeben sind halt Betrüger losgezischt und haben halt, ja, wir reparieren euch hier was und so weiter und so fort und haben dann echt horrende Rechnung geschickt oder die Häuser ausgeräumt, je nachdem. Also es ist in Japan wirklich heftig. Gerade so solche Sachen treiben halt die Kriminalitätsrate nach oben. Und das nimmt einfach immer weiter zu.
Naja, wenn es die Gelegenheit dafür gibt, gibt es auch immer Leute, die das natürlich ausnutzen, was natürlich traurig ist, aber ja. Da hilft tatsächlich in dem Fall wirklich nur Aufklärung. Das ist halt wie in dem Fall von diesen ganzen Enkeltrick-Betrügereien und so. Ne? Da muss man halt davor warnen und die Leute darauf aufmerksam machen. Notfalls auch vielleicht 1, 2, 3 Mal durch die Nachbarschaft patrouillieren. Und dann legt sich das natürlich in den meisten Fällen. Ganz weg kriegst du es natürlich nie.
Nein, das definitiv nicht. Aber zumindest gibt es ja jetzt ein paar neue Sachen. Also wie zum Beispiel, dass man ja jetzt sagt, hey, die Polizei darf ab sofort verdeckt und zwar mit falscher Identität online ermitteln. Das durfte man vorher ja nur in Ausnahmefällen, um eben diesen Yami Baito langsam mal Herr zu werden, weil das nimmt langsam Ausmaße an. Das ist schon nicht mehr feierlich. Wir hatten das ja letzte Woche sogar noch eine Eskalation. Also,
naja, wir sind mittlerweile bei Kidnapping und moderner Sklaverei angekommen, nicht wahr?
Ja, ganz genau. Also, das sind Ausmaße, die sind sorry, da hört sich alles so eigentlich als unmöglich an, ne?
Es ist schon sehr gruselig irgendwie.
Ja, definitiv. Aber Japan will ja jetzt sein Justizsystem digitalisieren, damit man halt eben Fälle viel schneller bearbeiten kann. Also zum Beispiel soll es dann jetzt möglich werden, dass Strafverfolgungsbehörden online einen Haftbefehl beantragen können und diesen auch in elektronischer Form denjenigen, der verhaftet wird, vorlegen kann. Das heißt, man braucht kein Papier mehr.
Das ist aber doch also problematisch, oder? Weil, also okay, das mit dem Beantragen, dass es schneller geht und dass das intern alles schneller abgeregelt wird über digital, macht vollkommen Sinn. Würde ich total befürworten. Aber wenn der Kerl keine E-Mail hat, kann er
falsch. Falsche Annahme. Also es geht darum, in manchen Fällen muss halt dringend ein Haftbefehl ausgestellt werden, weil Fluchtgefahr besteht.
Ja.
Solche Verfahren dauern halt irrsinnig lange. Das geht nicht mal eben so, ich gehe mal kurz zum Richter, lass mir das unterschreiben, wie man das immer so aus Fernsehserien kennt. Nein, das dauert in Japan tatsächlich lange, bis du dann endlich mal den Siegfried Otto vom zuständigen Richter hast. Das Ganze soll dadurch beschleunigt werden, weil einfach so ein Antrag rasend schnell geht. Das wird dann halt einfach online schnell abgearbeitet. Und dann geht man halt zu den Menschen hin, so, du bist jetzt verhaftet und hier auf dem Tablet ist dein Haftbefehl.
Ja, okay, das funktioniert, klar. Nee, ich habe das aber falsch verstanden, dass es ihm digital übermittelt wird, dem Betroffenen. Ne? Und wenn er halt nichts hat, wo digital das ankommen kann, was macht man dann?
Das wäre ein bisschen seltsam, das stimmt allerdings. Ja, ja. Wobei, ich glaube, Japaner ohne E-Mail-Adresse, das gibt's glaube ich, gar nicht.
Ja, aber es gibt halt keinerlei Gesetz, das dich zwingt, eine E-Mail-Adresse zu haben. Es ist anders wie mit einer Adresse, eine Anschrift, die du haben musst. Ne?
Das stimmt allerdings. Also man darf nicht vergessen, dass Japan seit 2019 und 2022 genau genommen, also in beiden Jahren kamen Gesetze zur Digitalisierung von Verwaltung und Zivilverfahren raus. Aber die Strafverfahren sind halt weiterhin aktuell noch papiergebunden. Das führt auch zum Beispiel dazu, dass ein Anwalt fröhlich zum Gericht gehen muss, wenn er Unterlagen einsehen will. Dann muss er sich die dort durchlesen oder fotokopieren. Und auch das soll digitalisiert werden. Und Bürger sollen viel einfacher die Möglichkeit bekommen, ihre eigenen Unterlagen einsehen zu können. Weil sie einfach nicht mehr zum Gericht stapeln gehen müssen. Nein, sie können das dann per E-Mail machen mit der MyNumber-ID. So, und dafür wurde ein Gesetzesentwurf mit 441 Seiten eingereicht. Der wurde auch schon vom Kabinett gebilligt und liegt jetzt gerade beim Parlament zur Beratung. Und das könnte tatsächlich dieses Jahr noch verabschiedet werden und dann losgehen. Und ich halte das eigentlich tatsächlich für eine sehr, sehr gute Idee.
Ja, es ist komisch, wie bei einigen Teilen der Digitalisierung Japan nur Müll macht, wie vorhin bei dem Thema mit der KI und dem Datenschutz, ne? Mhm. Und bei dem anderen sie endlich mal in die Moderne schlittern.
Ja, das könnten wir in Deutschland übrigens auch ganz gut verkaufen, bin ich der Meinung.
Aber ich denke, soviel ich weiß, ist da schon ein bisschen Digitalisierung passiert bei uns. Ne?
Könnte aber noch ein bisschen mehr sein, bin ich der Meinung.
Es kann immer mehr sein, ne?
So, was ebenfalls kommen soll, ist die Vereinfachung von der Formalitäten. Das heißt also zum Beispiel Videokonferenzen in Gerichtsverfahren, also zum Beispiel bei Haftanhörungen oder bei Kreuzverhören, damit der Zeuge nicht mehr sich vor dem Täter setzen muss. Finde ich eine ganz großartige Idee.
Das finde ich auch sehr gut.
Weil das ist gerade für Opfer nicht schön, wenn sie dann noch da sitzen, vom Anwalt auseinandergenommen werden, also vom gegnerischen Anwalt auseinandergenommen werden und dabei dann noch der Täter die ganze Zeit fröhlich rumgrinst, kommt ja häufig genug vor. Das ist psychischer Stress vom Feinsten, von daher sehr gute Idee.
Ich weiß gar nicht, wie ist denn das bei uns mit unseren Gerichtsverhandlungen? Besteht bei uns auch eine Präsenzpflicht?
Ich glaube, ja. Also es gibt Urteile in Abwesenheit, das weiß ich, aber wie das genau abläuft, keine Ahnung.
Na, ich weiß, man kennt das ja mittlerweile so aus Amerika seit der Pandemie, dass die halt auch so Konferenzschaltungen haben, ne, vor Gericht. Das finde ich auch ganz cool. Gut, die machen das meistens, wenn das Leute sind, die halt irgendwie in anderen Bundesstaaten sitzen oder das alles ein bisschen komplizierter ist.
Ja,
ne?
Aber dazu brauchen die Gerichte schnelles Internet in Deutschland und da hapert es ein bisschen.
Ja. Aber an sich finde ich das Konzept natürlich super gut, vor allem wenn es halt so Fälle sind, wo Zeugen einer größeren Belastung oder auch Opfer einer größeren Belastung ausgesetzt sind, weil das macht es, glaube ich, für alle Teilnehmer deutlich angenehmer.
Richtig. Könnte auch die Bereitschaft zum Beispiel gerade bei Vergewaltigung, nur gibt es ja immer so eine Hemmschwelle, könnte halt auch die Bereitschaft, dann eine Zeugenaussage zu machen, deutlich erhöhen.
Also ich habe gerade mal ein bisschen gegoogelt im Hintern nach. Die Stiftung Warentest hat letztes Jahr einen Artikel rausgebracht, dass es auf jeden Fall anscheinend möglich ist, digitale Gesichtsverfahren, wo du da in Videokonferenz mit teilnimmst.
In Deutschland. Okay. Aber es ist wahrscheinlich noch nicht so weit verbreitet, denke ich mal.
Ich weiß es nicht. Es ist anscheinend sehr früh schon ein Gesetz dafür in Kraft getreten, Anfang der 2000er sogar. Oh. Nur, ja, ich habe davon, ja, technische Ausstattung scheint in Deutschland natürlich immer so ein Problem sein mit Digitalisierung. Ne?
Ja. Ich glaube, also, das ist auch das Problem, dass es das Thema Öffentlichkeit ist. Ne? Weil es gibt ja manche Gerichtsverfahren, bei denen die Öffentlichkeit grundsätzlich Zugang hat. Und ich glaube, das wird dann ein bisschen schwierig, wenn das alles nur per Livestream irgendwie abläuft.
Naja, oder du hast ja das Problem, wir haben hier noch einen alten 286er. Mal sehen, ob wir damit Skype zum Laufen kriegen. Wow.
Ja, ich meine, wenn der Richter dann Tech-Support machen muss für denjenigen, der sich dazuschaltet, so, und dann einen Zettel hochheben muss, wir hören Sie nicht, bitte überprüfen Sie Ihr Mikrofon. Na?
Ja, hinzu kommt aber auch eine Inkompatibilität der Systeme. Ich habe da letztens bei, ich weiß nicht, ob das kennt, Achtung Deutschland, glaube ich, war das oder irgendwie so, das, nee, wie heißt das von Extra 3?
Boah, ich habe keine Ahnung.
Die haben so eine Rubrik, wo es dann halt über solche ganz kuriosen Fälle geht. Und da haben sie dann von einem Gericht erzählt, da gibt's dann so eine dermaßen Inkompatibilität der Systeme, dass sie trotz allem wieder alles auf Papier machen müssen. Hip, hip, hurra.
Ach, Deutschland, wie es lebt, ne? Mhm.
Auswüchse der Bürokratie, alles durcheinander. So, es gibt aber noch eine Änderung. Und zwar wird das eine Lücke, die derzeit riesengroß ist, tatsächlich schließen. Und zwar wird die Definition der Fälschung von Verwaltungs- und Zivildokumenten geändert. Die war bisher nur auf Papier beschränkt, wird jetzt aber auch auf digitale Inhalte ausgedehnt. Und damit könnten Betrugsfälle, die in Japan leider sehr beliebt sind, bei uns in Deutschland übrigens auch, nämlich, dass mit Gesichtern von Stars und Sternchen geworben wird, für dubiose Finanzprodukte zum Beispiel, also das wird halt strafbar und dann kann sich zum Beispiel Meta nicht mehr rausreden.
Ui, wow, okay.
Das finde ich sehr gut, weil gerade auch, ich glaube gerade zum Wahlkampf haben das viele Leute mitgekriegt, dass es bei X total explodiert. Also Wagenknecht und Weidel haben ihre Karriere ruiniert, weil das Mikro wieder an war. Und ich dachte so, ach Leute, komm schon.
Ja, nicht nur das, sondern halt über die Grünen gab es ja wahnsinnig viele Fake-Scheiße.
Ja, und auch, weiß ich nicht, Böhmermann hat sich seine Karriere ruiniert, weil er diesen Trick verraten hat und solche Sachen. Ja, genau,
oder Lanz halt, ich weiß nicht, wie oft ich schon gelesen habe, dass Lanz verhaftet wurde angeblich und dann sehe ich dann trotzdem wieder seine blöde Sendung. Es ist fürchterlich. Dazu übrigens ganz kurz, es gibt übrigens gerade wieder Betrugsopfer, die eine weitere Klage gegen Meta vorbereiten, denn die sind nämlich reingefallen auf solche Anzeigen. Denn Meta kontrolliert einfach die Anzeigen nicht gut genug. Und sagen wir mal ehrlich, jeder von uns kennt Facebook, Instagram und Co. Und da sind Anzeigen, da denkst du dir auch so, mal Leute, das erkennt doch ein Blinder mit einem Krückstock, dass das Betrügereien ist. Warum wird sowas zugelassen?
Da habe ich tatsächlich letztens ein bisschen drüber gelesen. Besonders, weil ja Meta seine Politik jetzt geändert hat vor ein paar Kurzem. Ne? Und das ist ganz wild, wie Meta dann so Richtlinien aufgestellt hat, um abzuschätzen, was muss gelöscht werden, was muss geändert werden, wie weit dürfen wir wo gehen. Ja. Und das fällt jetzt ja alles weg in Zukunft, ne? Die Faktenchecker.
Ja, das haben sie gesagt, dass sie alles aufgeben, ne?
Ja, aber nicht überall. Also in der EU bleiben sie, in Japan bleiben sie auch übrigens erstmal.
Naja, weil sonst sie, richtig Stress kriegen.
Weil bei dem, was da kommt, da haben sie keine Chance damit.
Habt ihr das mitbekommen, was bei Instagram passiert ist jetzt diese Woche?
Ah, so am Rande, ja.
Da haben auf einmal schlagartig ganz, ganz viele User richtig heftige, üble Videos, also mit Gewalt, Verstümmelung etc. bla, ständig in den Reels angezeigt bekommen, weil Instagram diese neuen Regeln von Meta ein bisschen zu doll gelockert hat oder zu wörtlich genommen hat. Und da wurden dann halt heftig Gewalt- oder Sexvideos ausgespielt.
Ah, wie YouTube, der Anfang der 2000er.
Mhm.
Der wilde Westen des Internets.
Richtig, naja, jedenfalls haben halt, ich glaube, es sind 30 Leute, wenn ich mich gerade nicht irre, die haben 400 Millionen Yen, also ca. 2,5 Millionen Euro wollen sie halt haben, weil sie eben irrsinnig viel Geld verloren haben. Laut den Klägern sind sie halt Opfer geworden, nachdem sie dann eben auf Facebook oder Instagram auf so eine Werbeanzeige geklickt haben und die Anzeigen nutzen halt zum Beispiel Bilder eines berühmten Geschäftsmanns und so weiter. Meta hat die Klagen natürlich zurückgewiesen und erklärt, naja, wir haben doch ein automatisches Erkennungssystem, das funktioniert und wir sind nicht verpflichtet, die Wahrhaftigkeit aller Anzeigen zu prüfen, Außerdem, und das finde ich frech, betonte Meta, dass die Kläger Opfer geworden sind, nachdem sie über die Anzeige zu einer Messenger-App umgeleitet wurden und dort dann mit dem Täter kommuniziert haben. Und das liegt ja nicht im Einflussbereich des Konzerns.
Ah ja, das ist der Klassiker. So frei nach Motto, ja. Am Ende waren wir es ja theoretisch nicht.
Oh, ich hoffe, dass die profitieren können von den möglichen Veränderungen, was digitale Justiz Inhalte angeht.
Ja, das wird aber maximal erst 2027 umgesetzt werden. Also es dauert noch eine Weile.
Aber ja, okay, solche Verhandlungen können auch sich in Jahren lang ziehen, ne?
Richtig, aber zumindest könnte Meta ordentlich eins auf die Füße bekommen. Und es wird auch Zeit, weil Social Media Konzerne müssen strenger an die Hand genommen werden. Das kann so nicht weitergehen. Es ist einfach ein Platz für Betrügereien, Fake News und sonst was geworden. Und zwar ist es jetzt egal, ob du bei X, ich meine, X ist eine reine Müllschleuder geworden mittlerweile. Mhm. Aber auch Facebook, Instagram, das wird immer schlimmer und das geht einfach nicht mehr. Es muss reguliert werden und wenn der Konzern halt nicht mitzieht, ja, dann muss er halt eben Strafe zahlen. Bumm, basta, aus.
Strafe oder abschalten. Oder ja, oder, okay. Abschalten ist natürlich der wirtschaftliche Druck. Also ist im Endeffekt auch Strafe, ne?
Ja, im Prinzip eigentlich schon. Nein, aber es muss einfach was passieren. So kann es nicht weitergehen. Das ist fürchterlich. Ganz einfach. So, noch ganz kurz zum Flughafen Haneda, denn da gibt es nämlich auch was Neues. Denn der Flughafen Haneda testet zurzeit ein Authentifizierungssystem per Fingerdruck für internationale Passagiere. Das soll nämlich das Einreiseverfahren vereinfachen und schneller machen. Es gibt ja im Prinzip schon ein ähnliches Identifizierungssystem. Das hier ist aber um Längen schneller und die Authentifizierung erfolgt berührungslos. Man muss sich allerdings vorher dafür registrieren.
Man muss sich registrieren, okay.
Naja, irgendwo müssen deine Daten ja auch online vorliegen, ne? Im System vorliegen.
Okay, das ist das große Problem, weil dass dir beim Einreisen in Japan die Fingerabdrücke genommen werden, das ist normal, das war schon vor 15 Jahren so.
Ja.
Aber die werden dann halt nur für kurze Zeit aufbewahrt, die Daten. Das war datenschutztechnisch eigentlich noch in Ordnung, auch wenn ich es nervig fand.
Ja.
Aber das hier, das bedeutet ja, dass dass ein anderes Land deine Fingerabdrücke behält, ne, damit du schneller einreichen kannst. Das ist irgendwie komisch, die Vorstellung.
Wer es machen möchte, soll es machen. Warum nicht? Ne? Ich meine, aktuell, wie gesagt, ist es ein Test. Es steht also noch gar nicht fest, ob das nachher wirklich in Betrieb geht. Aber zumindest, man merkt, sie arbeiten halt dran, um eben das Ganze mal zu beschleunigen, weil teilweise kann das wirklich heftig lange Wartezeiten geben. Und insofern, ja, warum nicht, ne?
Also, solange es nicht darauf hinausläuft, dass du deine Fingerabdrücke digital schicken musst, wenn du nach Japan reisen möchtest, dann ist alles okay.
Ja, doch. Irgendwoher müssen sie die Fingerabdrücke ja haben.
Ja, ich meine generell, verstehst du?
Ach so,
zum Sinne von wegen, du kannst nicht mehr nach Japan fliegen, ohne vorher deine Fingerabdrücke hinzuschicken.
Das wäre es ja auch noch.
Ja, ja.
Obwohl das gar nicht mehr keine schlechte Idee wäre eigentlich. Also ich würde zumindest doof gucken. Nein, es ist halt freiwillig. Das soll es auch bleiben. Genauso wie auch alle anderen Erkennungssysteme. Es gibt ja auch zum Beispiel Gesichtserkennung mittlerweile und so weiter. Es geht halt wirklich darum, wer es nutzen möchte, soll es machen. Dafür kommt es halt schneller rein oder schneller wieder raus, je nachdem. Warum nicht?
Solange es kein Zwang ist, ja. Warum nicht? Du hast recht.
Ne? Eben, solange es kein Zwang ist. So, liebe Leute, damit sind wir wieder durch für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Wie immer, wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumikai.com. Da haben wir jeden Tag was für euch. Liked uns, wo ihr uns liken könnt. Wir würden uns wahnsinnig über ein Like bei oder ein Abo bei YouTube für den Podcast freuen. Wahlweise übrigens auch bei Google News, weil, braucht man halt. Und ansonsten, wir wünschen euch eine schöne Woche. Noch ein kleiner Hinweis, wir sollten euch ja vorwarnen, wurde mir mal gesagt. Im nächsten Monat wird es ein Assassin's Creed Special geben. Und da haben wir dann auch was ganz Tolles für euch. Da solltet ihr also auf jeden Fall mal reinschalten. Ja, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Ciao.